muss mich ein bisschen weiter hier vorne hinstellen, sonst friert mir die Prothese ein da hinter dem Teil. Ja, Baseballcamp. Als Petra und ich Ende der Woche von unserer Dienstabschlusstagung zurückgekommen sind und auf den Platz gegangen sind, da war ganz viel Wehmut dabei. Sofort haben wir die tolle Atmosphäre aufgenommen und haben wirklich daran gedacht, dass wir ja lange Jahre ein Teil davon gewesen sind und nun schließt sich der Kreis. Ausgerechnet so, wie er begonnen hat, als wir 2008 kamen, waren wir auch Zuschauer, weil ihr alles schon geplant hattet. Und jetzt, weil wir parallel zu dieser Tagung mussten, waren wir am Ende Zuschauer, weil ihr alles schon erledigt habt. Und wie super gut ihr das wirklich auch wieder gemacht habt. Und es ist eine tolle Sache. Und schön, dass ihr das auch weitermacht. Zum Glauben wurden die jungen Leute eingeladen, ob Kids oder Jugendliche. Und das ist immer wieder deutlich geworden, dass uns das sehr, sehr wichtig ist als Gemeinde. Natürlich sollen sie Spaß am Sport haben, sollen eine Gemeinschaft erleben, die aufbauend ist. Aber wir hatten natürlich und haben immer wieder den Wunsch, dass eben dieser Same des Evangeliums, diese frohe Botschaft, dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen liebt, auch die Jüngsten schon, dass das rüberkommt. Aber ob das passiert, weiß man ja nicht. Man kann es nur probieren, man kann sich einbringen. Und oft ist es ja so, dass man gegen Lebenserfahrungen schon manchmal im Leben der kleineren Kinder und Jugendlichen auch gegen anwirken muss. Wir kennen alle den Satz, das lohnt sich ja doch nicht, oder? Der begleitet uns fast durchs ganze Leben, das lohnt sich ja doch nicht. Und dahinter steckt manchmal eigene Lebenserfahrung oder übernommene Lebenserfahrung der Eltern oder Freunde, dass man in bestimmten Situationen sofort den Reflex hat, das lohnt sich nicht. Dieser Satz kann auch eine Schutzfunktion haben. Man möchte sich vor Enttäuschung bewahren. Ich versuche das erst gar nicht, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Also sage ich mir, es lohnt sich nicht, lass es lieber. Dieser Satz, es lohnt sich ja doch nicht, der kann dann so wie ein Bremsklotz werden. So ein Bremsklotz ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Das ist was Gutes. Den steckt man hinter ein Rad und man weiß und ist sicher, wenn der Bremsklotz da ist, kann nichts passieren. Dann ist das Fahrzeug gesichert. Es ist nur ein Problem. Es kommt natürlich auch nicht weg. Es sei denn, man nimmt diesen Klotz wieder weg. Also es gibt Sätze, die nähren sich aus unserer Lebenserfahrung oder aus unseren Ängsten und sind auch nicht grundsätzlich schlecht, aber man muss lernen, auch sie zu überwinden. Und ich glaube, es ist in diesem Baseballcamp einigen jungen Leuten so gegangen, dass sie am Montag vielleicht gekommen sind und dachten, ob ich den Ball treffen werde. Manche haben vielleicht Angst gehabt, kein Teil des Teams wirklich zu sein, weil das ihre jugendliche Erfahrung schon gewesen ist, immer irgendwie am Rand zu stehen bei Sportveranstaltungen, immer der Letzte zu sein, der gewählt wird oder wie auch immer. Und da mag so ein Funken Furcht und Angst und vielleicht auch in irgendeiner Form dieser Satz gewesen sein, lohnt sich das wirklich oder es lohnt sich sowieso nicht. Aber dann waren ja Menschen da, vielleicht die Eltern, die die Kids angemeldet haben und dann vor allen Dingen die Coaches und die Mitarbeiter, die Übersetzer, die die Teams begleitet haben, die haben ihnen geholfen, das zu überwinden. Und so konnten sie eine neue Erfahrung machen, wenn sie sich darauf eingelassen haben. Glauben bringt nichts. Das ist auch eben so eine Variante des Satzes, den viele Menschen mit sich herumtragen und der dann so zu einem Bremsklotz wird. Glaube bringt nichts, wenn ich mir die Kirche anschaue, wenn ich mir das Bodenpersonal anschaue, wenn ich an meine eigenen schlechten, negativen Erfahrungen denke, bringt nichts. Und überhaupt, wer will das denn wissen, dass es einen Gott gibt, dass es einen Himmel gibt? Und all diese Argumente führen dazu, dass man sich vielleicht erst gar nicht wirklich damit beschäftigt. Und dann ist es hilfreich, wenn man Menschen hat, die einem helfen, diesen Bremsklotz, diesen Satz mal wegzunehmen und sich auf etwas Neues einzulassen. Und vielleicht ist ja die Predigt heute Morgen so ein Bremslöser auch für dich in deinem Leben. Ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht hindert dich ein anderer Satz, in den Segen Gottes genau hineinzukommen. Dann möchte ich dich einfach nur einladen, es zuzulassen, mal diesen Klotz oder Bremsschuh, wird er sicher auch genannt, wegzunehmen. Ich möchte dich ermutigen, die Bremse zu lösen. Jesus hat seinen Nachfolgern an vielen Stellen im Neuen Testament gesagt, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen, dass es sich lohnt, an ihn zu glauben. Einmal ist er mit ihnen im Gespräch über das Gebet und er greift ihre überkommene und gelernte Ehrfurcht vor Gott auf, die sie dazu geführt hat, sich Gott nicht zu nähern, weil er der heilige Gott ist. Und er hat sie eingeladen und hat gesagt, in meinem Namen dürft ihr jetzt zum Vater kommen. Er hat ihnen das Gebetsleben ganz neu eröffnet. Er hat ihnen gesagt, Gott ist euer Vater, der euch liebt. Und als er dann konkreter noch mit ihnen darüber gesprochen hat, hat er ihnen noch gesagt, ich sage euch nicht, dass ich für euch den Vater bitten werde. Begründung? Der Vater selbst hat euch lieb. Glaube lohnt sich, weil wir in das Gespräch mit unserem Vater im Himmel kommen können, durch Jesus Christus. Und er hat ihnen gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich verspreche euch, ich bin alle Zeit bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Er macht keine leeren Versprechungen nach dem Motto, komm zu mir und alles ist und alles wird gut. Du wirst nie Schwierigkeiten haben, wirst immer gesund sein, immer schön aussehen. Sowas finden wir in der Bibel nicht. Aber wir finden diese Aussage. Ich werde immer, was auch passiert, immer bei dir sein. Ich bin bei dir, wenn du glücklich bist, wenn dein Leben gelingt, wenn du dich freust, wenn alles irgendwie klappt. Und dann freue ich mich, wenn du mir darüber deinen Dank bringst. Aber ich bin auch bei dir, wenn du meinst, das Leben ist so schwer, dass du es nicht mehr erträgst. Dann halte ich dich. Glauben lohnt sich. Und seine Jünger hatten Angst. Nicht nur vor der Welt, sondern auch Angst, allein gelassen zu werden. Als Jesus ihnen dreimal versucht hat mitzuteilen, dass er sterben wird, aber auch auferstehen und zum Vater zurückgehen wird, da breitete sich unter ihnen Angst, Furcht aus, dass er nicht mehr da ist, allein zu sein. Und dann hat Jesus eine großartige Verheißung, ein großartiges Versprechen gegeben. Er sagt, wenn ich zum Vater zurückgehe, dann werde ich den Geist Gottes zu euch senden, den Tröster. Und der wird in euer Leben hineinkommen. Der wird euch alles erklären, was ich euch gesagt habe. Er wird bei euch sein, er wird euch Kraft geben, wird Frieden in euer Leben hineingeben. Und wird euch begleiten. Es gibt so vieles, was Jesus im Neuen Testament in den Evangelien gesagt hat, wo wir wirklich den Eindruck gewinnen, ja, Glaube lohnt sich. Gar keine Frage. Drei grundsätzliche Bereiche in aller Kürze möchte ich jetzt noch erwähnen. Der erste Bereich ist ein neues Leben. Gott schenkt ein neues Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Allen, Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alle Menschen sind Gottes geliebte Geschöpfe. Ganz gleich, wie sie sich fühlen, ganz gleich, wo sie wohnen, bitte nur den ersten Teil, wenn das geht. Sonst lesen die das alles schon, dann können wir ja schon Feierabend machen. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er Vollmacht, Gottes Kind zu werden. Geliebtes Geschöpf ist jeder Mensch, aber zum Kind Gottes werde ich durch das, was Gott in meinem Leben tut. Gott schenkt die Gewissheit, jetzt bin ich sein Kind. Viele Menschen sind auf der Suche nach Gott, fühlen sich ihm manchmal näher, manchmal nicht so nahe. Manche halten sich schon an Gemeinden und Kirchen so am Rande und spüren etwas davon, dass es ihn gibt und dass es auch mit ihrem Leben zu tun hat. Und Gott lädt ein, diesen Schritt zu machen, ihn wirklich in ihr Leben hinein einzuladen. Und dann, wenn das geschieht, wenn wir zu ihm beten, Herr, dir lege ich mein ganzes Leben hin. Alles, was nicht gelungen ist, alles, was mich selber bedrückt und womit ich andere bedrückt habe und vor allen Dingen dich betrübt habe, all das, das gebe ich bei dir ab. Und vertraue auf deine Vergebung, die du zusprichst. Und dann lade ich dich ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst in mir wohnen. Das wünsche ich mir. Das ist damit gemeint, wer ihn aufnimmt. Und das ist ja so schlicht und ergreifend, dass manche schon denken, das ist ja viel zu einfach. Ja, es ist einfach. Warum ist es einfach? Weil es keine intellektuelle Übung sein soll, sondern eine Herzensangelegenheit. Glaube lohnt sich, weil dann diese Gewissheit in mein Leben hineinkommt. Paulus spricht in Römer 8 davon, dass Gottes Geist dann unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Das, was wir uns vorher gewünscht haben, uns aber nicht selber erzeugen konnten, uns auch kein anderer einreden konnte, das ist plötzlich durch Gottes Wirken in meinem Leben. Jetzt weiß ich, ich bin sein Kind. Das Zweite ist, dass Gott uns nicht dann als seine Kinder nur auf die Schulter klopft und so ins Leben schickt und Daumen drückt, sondern dass er uns in eine Gemeinschaft hineinstellt. Wir bekommen durch den Glauben ein geistliches Zuhause. Durch unsere natürliche Geburt haben wir auch ein, ich sag mal, natürliches Zuhause bekommen. Ein Zuhause, wo ich geborgen bin. Ein Ort der Liebe, Annahme und Fürsorge. Hoffentlich. Dass das nicht immer so ist, wissen wir. Aber wenn es gut geht, dann ist es so. Und gemeint war es ja auch von Gott so. Das ist die Erfahrung. Ich habe einen Raum des Vertrauens. Ich habe Menschen um mich herum, zu denen ich gehöre. Durch meine Geburt. Und so ist das auch im Reich Gottes. Ich gehöre zu den Christen, weil ich Christ geworden bin. Und wir sollen nicht als Einzelkämpfer durchs Leben gehen, sondern sollen einander ermutigen und stärken. So ist das durch die Erfahrung des Glaubens. Wer an Jesus gläubig geworden ist, den will er in seiner Gemeinde ein geistliches Zuhause geben. Es geht dabei nicht um den richtigen Namen der Kirche oder Freikirche, sondern um das richtige Leben in der Kirche oder Freikirche. Dass man auch als Leute, die mit Gott unterwegs sind, Dinge falsch machen kann, ist kein Geheimnis. Gott wünscht sich aber, dass wir als Menschen des Glaubens zusammen sind und nicht einander bedrücken, nicht einander maßregeln, sondern einander helfen, im Glauben gute Schritte zu tun. Das ist das, was wir seit Jahren als Gemeinde hier versuchen, dass wir Menschen auf dem Weg des Glaubens begleiten, nicht irgendwie eine Norm vorgeben, in die man hineinpassen muss, sondern den Raum geben, dass ich feststellen kann, wer bin ich und von daher dann auch die Möglichkeit habe, mich durch den Geist Gottes verändern zu lassen. Es ist eine wunderbare Geschichte, dass Gott uns hineingenommen hat in sein Reich, in sein Volk und nach Epheser 2 auch in seine Familie. Vielleicht hast du das zwischendurch mal gehört, dass sich der eine Bruder oder Schwester nennt, obwohl die nicht miteinander verheiratet sind. Ganz schwierig wird es, wenn es dann irgendwann mal heißt, Geschwister sowieso haben ein Kind bekommen. Dann denkt man, oha, wo bin ich denn hier gelandet? Die sind natürlich nicht leibliche Geschwister, sondern im Herrn. Schwestern und Brüder, Väter und Mütter im Glauben. Im Johannesbrief heißt es, ich kann ein Kind im Glauben sein, ein Jugendlicher im Glauben, ein Erwachsener im Glauben. Das ist im Fluss, das ist wirkliches Leben. Und in einer Mehrgenerationengemeinde, wie wir es ja auch sind, können wir einander in guter Weise da unterstützen. Es lohnt sich, zu glauben, sein Leben Jesus zu geben. Es lohnt sich, zu erfahren, dass er mich hineinstellt in eine solch lebendige Gemeinschaft, die mir gut tut, die mich geistlich voranbringt, wo ich auch Korrektur erlebe, durch sein Wort oder vielleicht auch durch Gespräche mit jemandem, dem ich vertraue und der mir hilft, in schwierigen Fragen meines Lebens zurechtzukommen. So wie eine gute Familie einander liebt und fördert und Halt gibt, so wünscht sich das Gott auch für seine Gemeinde, egal wie sie sich nennt. Und der dritte Punkt, und der ist nicht ganz unerheblich, weil es geht ja nicht nur um dieses Leben. Es geht nicht nur darum, dass wir es erleben, dass unser Leben hier gelingt, dass wir Spaß am Leben haben, Erfüllung im Leben. Es geht noch nicht mal nur darum, dass wir das gemeinsam tun, was ja allemal schön ist. Letztlich geht es ja um das Dritte, was mir im Glauben geschenkt wird, und zwar nur durch den Glauben, die Perspektive Ewigkeit. In der Offenbarung 21,3, da wird beschrieben, dass am Ende Gott wieder bei den Menschen wohnen wird. Er wird ihr Gott sein, er wird unter ihnen wohnen. Sie werden in seinem Reich ewig leben, unvorstellbar für uns. Und wir können das nur glauben, dass es das gibt, weil wir durch den Glauben hier schon so konkrete Erfahrungen mit den Aussagen Gottes gemacht haben, die er in seiner Schrift gibt, die wir in der Bibel nachlesen können. Und wenn wir sie in unser Leben hineinnehmen, dann feststellen, das stimmt tatsächlich, was er sagt. Zum Beispiel, so du deine Sünden bekennst, bin ich treu und gerecht, dass ich sie dir vergebe. Und jeder, der das schon mal in seinem Leben so erfahren hat, diese Befreiung von einer Belastung, der wird doch den anderen Aussagen auch vertrauen und sie versuchen, in das Leben hineinzunehmen. Und so spürt man, je länger man mit ihm unterwegs ist, dass das stimmt, dass es eine Welt Gottes gibt, die in einer anderen Dimension da ist, die alles, was wir uns vorstellen können, so übersteigt, dass die Bibel überhaupt keine konkreten Worte dafür findet, sondern nur in schönen Bildern davon spricht. Dass das tatsächlich unser Ziel ist. In diese Welt Gottes kommt man nicht, weil man alles richtig macht, sondern weil einer alles richtig gemacht hat, der Sohn Gottes, der gesagt hat, niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe mein Leben freiwillig. Deswegen geht niemand wegen irgendeiner Sünde verloren. Außer der Sünde, sagt Jesus, dass sie mir nicht glauben. Das ist die Sünde, dass sie mir nicht glauben, dass ich die Erlösung bin, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Der Teufel hat es geschafft, aus der Sündenfrage einen moralischen Katalog zu machen und versucht uns darauf zu fixieren, um was es für einzelne Sünden alle geht. Die sind zum Teil schlimm, gar keine Frage. Aber das ist ja nicht das Thema an sich. Warum sündigt ein Mensch? Weil wir von Gott getrennt sind. Deswegen ist das Problem unsere Trennung. Und überhaupt, wer will schon im Detail sagen, was Sünde ist? Das liegt so oft im Auge des Betrachters. Da ist schon so viel schiefgegangen im Reich Gottes, dass es uns gut tut, uns wieder auf das Gesamte zu konzentrieren. Ein Beispiel. Was ist Sünde? Wenn jemand in der Gaststätte sitzt und über Gott nachdenkt? Oder ob jemand in der Kirche sitzt und an sein nächstes Bier in der Gaststätte denkt? Was ist Sünde? Wir merken an diesem simplen Beispiel, es ist alles gar nicht so einfach und wir müssen zum Wesen, zum Kern des Problems kommen. Und das ist eben unser Getrenntsein von Gott. Und das ist das größte Geschenk des Glaubens, dass diese Trennung in Jesus überwunden ist. Und durch Jesus haben wir Teil an seinem Reich. Ich schließe mit einem wunderbaren Gebet Jesu, dass er am Ende seines Lebens zu seinem Vater gebetet hat und damit die Jünger gemeint hat. Und im Gesamtzusammenhang wird deutlich, nicht nur die Jünger, sondern die in Sukzession durch sie immer weiter zum Glauben kommen, immer mehr Menschen bis hin zu uns hier. Deshalb gilt auch uns dieser Satz, den Jesus sagt. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Zieh deinen Bremsklotz, wenn es den gibt. Wenn er dich hindert, deine Lebensfahrt mit Jesus zu beginnen oder fortzuführen. Amen.